Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, ein bisschen später als gewohnt, das hat seinen Grund, denn zugegeben, wir mussten es erstmal ein bisschen sacken lassen. Alexander Zverev ist Grand Slam-Sieger. Dass wir diesen Satz mal sagen, hier in einer Tennisproleten-Folge, ja, zugegeben, wir haben schon drauf gehofft, aber natürlich waren wir uns nie zu 100% sicher, ob das mal eintreten wird. Gestern war er, dieser besondere Tag, Alexander Zverev gewinnt das Roland-Garros-Finale 2026 gegen Flavio Cobolli in 5 Sätzen und darüber möchten wir natürlich heute reden. Das machen wir auch in der großen Runde, wie wir die Tennisproleten ja, so in der Regel am liebsten zusammenkommen, nämlich einmal mit Henrike. Hallo. Und auch Tobi ist dabei. Hallo Tobi.
Hallo.
Ja, vielleicht mal als kleine Einstiegsfrage, rollen wir das ganze Match von hinten auf. Henrike, was waren denn so deine Gedanken oder deine Emotionen, um es mal ein bisschen hochzukochen, als Alexander Zverev diesen Matchball verwandelt hat?
Also meine Emotionen, was waren meine Emotionen? Ich war fertig durch das Match. Der Mann hat es ja wirklich spannend gemacht ohne Ende. Der hat das Match gespielt, wie seine ganze Karriere verlaufen ist. Zu gut zum Verlieren, zu nervös zum Gewinnen. Aber er hat es dann doch ja irgendwie über die Ziellinie getragen mit, würde ich sagen, zum Schluss auch Schützenhilfe von Herrn Cobolli. Ich meine, es war schon ein komisches Gefühl in dem Sinne, dass halt jetzt das eingetreten ist, was man irgendwie immer gedacht hat, eintreten muss, aber von dem man irgendwann auch gedacht hat, vielleicht wird es auch nicht mehr eintreten. Und insofern war das schon so ein bisschen, also wenn das dann so Fakt wird, ist es schon ein bisschen komisch und irgendwie ist mir dann auch aufgefallen, wie schwer es mir fiel, Alexander Zverev dann so wirklich mal mit so einer Trophäe irgendwie zu betrachten oder im Kopf da so ein Bild von zu haben. Aber am Ende gilt das Prinzip, Sieg ist ein Sieg und dann hat er es auch verdient, sich da diese, wie ich finde, sehr schöne Schüssel abzuholen.
Tobi, dir ging es ähnlich oder bist du einfach jubelnd von der Couch aufgesprungen und hast erstmal die Flasche Sekt aufgemacht?
Nein, letzteres Nein, noch nicht mal ein Bier. Ich werde hier aus meinem Herzen keine Mördergrube machen, wie es so schön heißt. Im ersten Moment habe ich gedacht, ist das jetzt das Ende der Tennisproleten? Denn jetzt geht uns ja unser ganzer Spott und beißende Ironie der letzten Jahre damit dahin. Nein, also mein erster Gedanke war verdient. Ja, also ich habe ihm das gegönnt. Wer bin ich zu gönnen? Ja, aber ich habe gedacht, ja, das hat er verdient und das war für sich gesehen mit vollem, sage ich mal, vollem Respekt und voller Anerkennung gegenüber diesen Sportlern, Sportlerinnen und Sportlern, das ist dann schon irre, wenn du dann so einen Traum in Erfüllung gehen siehst. Und insofern habe ich gedacht, du hast es dir verdient, du hast es dir sogar hochverdient, das ja. Und gleichzeitig, deswegen nur um das einzuordnen, ich habe weder Pipi in den Augen gehabt, noch habe ich gejubelt, noch habe ich Gänsehaut gehabt. Aber, und da muss ich es ja auch nicht schöner machen, als es ist, ja, oder da irgendwie was vorgaukeln. Es gibt halt Spieler, die stehen einem emotional ein bisschen näher, andere emotional ein bisschen weiter weg. Das ist bei mir, bei Alexander Zverev der Fall. Nichtsdestotrotz kann ich seine sportliche Leistung total würdigen und freue mich auch für ihn, dass er das jetzt geschafft hat. Aber so einfach im Vergleich, also als Angie Kerber die Australian Open gewonnen hat, da hatte ich schon Pipi in den Augen und Gänsehaut. Und bei Alexander Zverev, das fehlt mir einfach. Aber wie gesagt, das ist mit keinerlei Hohn und Spott oder sonst irgendwie was versehen. Ich habe halt andere Lieblingsspieler.
Dieses Thema Hohn und Spott, da musste ich gestern nämlich bei der Siegerehrung auch dran denken. Denn Henrike, was du gerade gesagt hast, den Gedanken hatte ich auch, als er denn diese Trophäe hatte und damit stand während der Siegerehrung. dachte ich so, das ist irgendwie ein ganz komisches, befremdliches Bild. Auch als dann noch gezeigt wurde, wie er mit den Ballkindern das gemeinsame Foto macht, wo ich dann dachte, woher kommt das? Also liegt das jetzt daran, weil man sich vielleicht so indirekt doch schon drauf eingestellt hat, dass er so einen großen Titel niemals gewinnen wird? Weil ich dann umgekehrt auch dachte, naja, es ist jetzt ja nicht die erste Siegerehrung, die wir mit ihm sehen. Also er hat ja nun schon auf der ATP-Tour sehr viele Titel gewonnen und diese Siegerzeremonie, ja, am Ende ist sie natürlich immer ähnlich. Aber trotzdem hatte ich auch dieses Gefühl, dass ich so dachte, ihn da jetzt mit dieser Roland-Garros-Trophäe zu sehen, wirkt irgendwie ein bisschen surreal.
Ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen oder vielleicht gibt es für unterschiedliche Leute dann unterschiedliche Gründe für dieses Gefühl. Also ich würde einmal sagen, ein Grand Slam ist am Ende ein Grand Slam und ein Grand Slam. Es ist ein Grand Slam. Es ist eins der vier größten Turniere, die man gewinnen kann. Das gelingt nicht sehr vielen, schon mal gar nicht zur Zeit mit theoretisch Sinner und Alcaraz in Anwesenheit von den beiden oder davor mit den Big Three. Insofern ist das natürlich auch immer schwierig gewesen, ich glaube, auch andere Leute anzuschauen. Und dann muss man natürlich sagen, ist Zverev ein schwerer Charakter. Der ist als Mensch schon schwierig. Und dann hat er natürlich in diesem Falle auch noch das Problem oder den Fakt vor der Brust, dass er einfach eine Historie hat, die von sehr, sehr schweren Anschuldigungen häuslicher Gewalt begleitet ist. Und das, glaube ich, hat viele es auch Leute dazu geführt, dass sie das nicht wollten. Zumindest habe ich das in den Kommentaren nicht wenig gelesen, dass viele Leute das gar nicht gut fanden. Und nun ist es im Zweifel für den Angeklagten. Wir können es nicht wissen, aber ich denke, das hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, weil ich fand auch jetzt, wo ich so die Social-Media-Welt mir das so ein bisschen angucke, dass da doch die Begeisterung eher etwas verhalten ist. Und dann muss man natürlich auch sagen, war dieses Match mal fast genauso wie die anderen drei Matches, die er bestritten hat. Gut, das eine gegen Sinner hat er ja wirklich klar verloren, aber die anderen beiden, das waren ja auch so Fünf-Satz-Thriller, wo man Alexander Zverev eben hat scheitern sehen. Und man hat ihn an anderer Stelle genau in diesem Moment scheitern sehen. Und ich glaube, was es für mich auch schwierig gemacht hat, denn ich hatte am Ende des vierten Satzes, am Anfang des fünften Satzes kein gutes Gefühl. Da habe ich auch gedacht, okay, das geht jetzt baden. Aber dann hat er doch diesmal die Kurve gekriegt. Und ich glaube, das hat es dann am Ende auch so ein bisschen komisch gemacht für mich, dass ich jetzt gedacht habe, oha, er hat tatsächlich doch einen Weg gefunden. Weil ganz ehrlich, ich gebe zu, dass meine Überzeugung, dass er das wirklich packen kann, zum Ende hin deutlich dünner wurde. Deutlich dünner.
Mhm. Bin ich bei dir. Also gerade Ende des vierten Satzes mit den auch einhergehenden physischen Beeinträchtigungen, die sichtbar waren bei Alexander Zverev, durften schon sehr, sehr große Zweifel angebracht sein. Und wir haben ja dann die Pause zum fünften Satz gehabt. Und ich dachte noch, meine Güte, ist der Kobolli bescheuert? Wieso nimmt er denn jetzt diese Pause? Dieses Momentum, diesen Tiebreak gewonnen zu haben, gegen einen im Tiebreak überragenden, also nicht in diesem Tiebreak, sondern generell in der Tiebreak-Statistik überragenden Alexander Zverev. Und dann in diese Toilettenpause zu gehen, habe ich gedacht, oh, Kobolli, da machst du einen Fehler. Wie ich jetzt heute gehört habe, hat er das nicht taktischer Natur im Sinne von gemacht, ja, dann mache ich jetzt mal einen Break, also einen Toilettenbreak, anti dem Gegner, sondern er war auch kurz davor zu krampfen und hat eben gehofft, dass durch diese fünfminütige Pause ihm das die notwendige Luft gibt, um eben nicht zu krampfen und damit physisch überlegen zu sein. Er hat das insgesamt nur besser verstecken können. Also insofern, ich Bin bei dir, Henrike. Als sie in den fünften Satz gingen, habe ich auch gedacht, das wird Zverev verlieren. Und weil er es dann in der Art und Weise gewonnen hat, wie wir es alle gesehen haben, habe ich umso mehr am Ende gedacht, ja, ey, du hast es dir jetzt echt verdient. Und vor allen Dingen fand ich, dass sich da dann vielleicht dann im fünften Satz eben auch der Unterschied gezeigt hat zwischen einem Alexander Zverev, der bis gestern der beste Tennisspieler ever, sagen manche, war, der nie einen Grand Slam gewonnen hat. Und aber vor allen Dingen einem sehr erfahrenen, inzwischen 29 Jahre alten Tennisprofi und dem noch deutlich unerfahreneren Coppoli. Also das fand ich, wurde dann im fünften Satz etwas deutlicher. Und da ziehe ich auch den Hut vor Alexander Zverev, wie er, man hat es ja in den Großaufnahmen auch sehr schön gesehen, wie er wirklich sich auf sein Spiel konzentriert hat, so gut es ging, und mit allem anderen drumherum im Grunde genommen ja abgeschlossen hat. Ja, keine unnötigen Energien zu verschwenden, kein Kopfschütteln, kein Zweifeln, sondern mir schien er trotz aller Qualen ganz bei sich. Und das habe ich wirklich bewundert gestern.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein Punkt gewesen. Da habe ich auch im fünften Satz dran gedacht, wo man wirklich auch nochmal eine Entwicklung bei ihm gesehen hat. Ne? Also über das Spielerische müssen wir, glaube ich, ja auch nochmal sprechen, weil auch da hat sich ja echt nochmal viel bei ihm verändert. Und ich glaube, das hat sogar auch mit dazu geführt, dass er dieses Match gewonnen hat, weil vor einem Jahr, glaube ich, hätte er das Ding noch verloren. Gar nicht nur der Nerven wegen. Aber klar, also auch diese innere Ruhe, die er ausgestrahlt hat, da hatte ich teilweise den Eindruck, dass er sich da so ein bisschen an Roger Federer orientieren wollte, der das aus meiner Sicht ja auch immer ganz hervorragend konnte, so dem du gar nichts angemerkt hast. Und weiß ich nicht, ob er jetzt in dem Moment dann gedacht hat oder an dem Nachmittag, ich trete heute auf wie Federer, wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine Komponente gewesen. Ja, wo er, glaube ich, auch mit gezeigt hat, so einem Coppoli gegenüber, der ja jetzt auch keine 19 mehr ist, aber schon so ein bisschen unterschwellig die Aussage, schau mal her, ich bin hier der erfahrene Spieler, ich habe hier die Ruhe weg. Und was du gerade machst oder denkst oder dir überlegst, das ist mir eigentlich relativ egal. Und ich glaube, damit hat er sich gerade auch im fünften Satz noch mal so das ein oder andere Break mehr miterkämpft, würde ich mal einfach als steile These in den Raum stellen. Umgekehrt habe ich nach dem ersten Satz aber auch gedacht, um Gottes Willen, Hilfe. Hoffentlich geht das jetzt nicht so deutlich aus. Und dabei muss ich sagen, tat mir in dem Fall gar nicht mal Flavio Coppoli so sehr leid, sondern da habe ich wirklich an Zverev gedacht, weil ich so dachte, oh Gott, wenn der das jetzt hier irgendwie 6-1, 6-2, 6-1 gewinnt, dann hat er zwar seinen ersten Grand-Slam-Titel, aber dann werden sie alle sagen, ja, guck mal, der hatte hier überhaupt keine Gegner bei diesem Turnier. Da haben ja Sinner und Alcaraz gefehlt. Dann hätten wir wieder diese berühmte Diskussion gehabt, das war meine Angst. Ja, der Titel zählt ja eigentlich gar nicht richtig, weil er hat ja nicht gegen die Besten gespielt. Und gerade mit dem Kampf, den Coppoli ihm natürlich nachher dann geliefert hat, ist zumindest dieses Thema denn ja auch glücklicherweise komplett weg gewesen, aus meiner Sicht.
Wobei, das fand ich einen interessanten Aspekt. Ich habe jetzt wirklich gestern und heute bewusst auch mal versucht, verschiedene andere Quellen und andere Podcasts, Kommentatoren, Artikel mir dazu durchzulesen, wie andere Leute, die sich mit Tennis beschäftigen, das bewerten. Und was ich interessant fand, ist, dass durchweg einhellig A, glaube ich, die emotionale Zurückhaltung bei allen sehr spürbar war. Also ich glaube, jeder, der sich mit Tennis beschäftigt, struggelt mit derselben Situation, dass man es Zverev irgendwie gönnt, aber ihn auch nicht unbedingt so mag. Gut, da gibt es natürlich Ausreißer in beide Richtungen, aber ich glaube, dass für die meisten Menschen die Situation um ihn herum nicht so ganz leicht ist. Wie ordnet man ihn ein? Weil das letzten Endes eine Frage des persönlichen Geschmacks ist, wie man sich dazu positionieren möchte. Aber was ich sehr interessant fand, ist, dass ich keine einzige Quelle gefunden habe von Tennisexperten und oder ich will uns ja jetzt, ich weiß nicht, ob man uns als Experten mit einsortieren kann, aber zumindest mal Tenniskonsumierenden, der gesagt hat, er hat sich das nicht verdient. das habe ich nirgendwo gesehen. Also alle haben immer gesagt, gewonnen ist gewonnen, fair and square, scheißegal, dass Alcaraz gar nicht dabei war und Sinner und Djokovic so früh ausgeschieden sind, gerade umgedreht. Denn ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, hat Zverev dieses Turnier seit letzten Donnerstag, nee, seit, ja, nee, Donnerstag seit dem
von
ersten,
der Woche.
Genau, seit dem ersten Donnerstag der Grand Slam, des Grand Slams gewonnen. Weil das war der Moment, wo Sinner raus ist. Okay, sagen wir mal, Djokovic hat man dann auch noch seine Chancen drin, aber spätestens ab dem 29.05., ab dem Freitag, wo Djokovic auch aus dem Turnier rausgegangen ist, war Zverev auf jeden Fall derjenige, wo alle gesagt haben, wenn du das jetzt nicht ziehst, dann bist du aber auch echt, ich sag's jetzt mal, eine Lusche, um es mal hart zu sagen. Und ich glaube, trotz allem, wie man sich zu ihm positionieren möchte oder wie man zu ihm steht, kann man das anerkennen, dass er ganz entgegen seiner Natur es dann für, ja, über eine Woche geschafft hat, die Nerven beieinander zu halten.
Punkt.
Richtig, ja, das stimmt. wo ich ein bisschen widersprechen würde in der Tat, wäre der Punkt, dass du meintest, viele Leute mögen ihn nicht. Das nehme ich ehrlich gesagt nicht so wahr. Ich glaube eher, dass man sagen muss, die Leute lieben ihn nicht, denn
ja,
haben,
okay, ne? da gebe ich dir recht. Ja, mögen ist falsch, aber dieses überbordende Freuen ist
genau,
nicht
wo,
da.
Wobei,
okay, da hast du recht, ja.
Ich finde aber zum Beispiel, dass sich sowas eigentlich, also auch gerade wie gestern das Publikum sowohl mit Kobolli umgegangen ist, als auch mit Zverev und dann ja, finde ich auch bei der Siegerehrung durchaus Zverev echt absolut den besten Rahmen geboten hat. Mhm. Und man auch, finde ich, auch mit so für sich mitgenommen hat, die feiern jetzt irgendwie auch mit ihm zusammen. Habe ich nämlich noch so gedacht, das finde ich so eigentlich viel angenehmer als bei einem Sinner oder einem Alcaraz, weil die werden aus meiner Sicht ja manchmal auch schon ein bisschen zu sehr geliebt, also so ein bisschen überliebt, wenn es dieses Wort gibt, wenn ihr auch versteht irgendwie, was ich meine. Und ich fand hier in dem Fall so diese Distanz zwischen den beiden Spielern und dem Publikum auf einer absoluten, angenehmen, temperierten Art. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, hast du recht. Ich bezog es auch mehr jetzt auf die, oder ich hatte das mehr so auf die Kommentatoren bezogen, im Sinne von, wie bewerte ich das Ganze? Aber vom Publikum hast du her recht. Ich glaube, da konnten gestern viele einfach ein Tennismatch genießen, das Drama genießen, ohne jetzt auf einer Seite zu stehen. Ich weiß nicht, Tobi, wie du das siehst.
Also auf Seiten der Fernsehzuschauer mit Sicherheit, auf Seiten der Zuschauer in Paris selber war es ja schon deutlich nicht nur höher, sondern auch sichtbar, dass die große Mehrheit dort hinter dem Italiener stand, was ja vollkommen in Ordnung ist in dem Sinne, weil es waren halt nun mal mehr Leute da mit einem Ticket, die entweder aus Italien kommen oder für den Kobolli gehalten haben, die ein blaues Italien-Trikot anhatten oder wie auch immer. Aber das möchte ich gar nicht jetzt in dem Sinne überbewerten. Denn natürlich ist in Paris immer Stimmung unterm Dach und es wird immer einen Favoriten des Publikums geben. In dem Fall könnte man sogar sagen, irgendwie folgerichtig geht das Publikum auch immer auf oder tendiert dazu in Richtung des Underdogs oder des vermeintlich Unterlegenen zu jubeln. Aber sie haben dann umgekehrt wiederum auch, sofern man das eben am Fernseher wahrnehmen konnte, im Moment des Sieges von Zverev gab es aus meiner Sicht auch keinen Zweifel mehr, dass das gesamte Stadion dann auch hinter ihm stand und eben auch entsprechend das gewürdigt hat. Ich fand sowieso dann auch die Siegerehrung und die Worte, die sie sich gegenseitig geschenkt haben als Kontrahenten, das fand ich schön. Vielleicht war es deswegen ein klein wenig anders, weil du eben nicht zwei ausgebuffte Grand-Slam-Finalisten da gehabt hast, die im Großen und Ganzen immer den gleichen Dank an die Ballboys wiederholen, sondern wirklich so komplett unterschiedliche Rollen hattest, mit einem ja fast schon Daniel sagt, das ist so ganz jung, ist er auch nicht mehr. Flavio Cobolli ist, glaube ich, 24 oder irgendwie sowas um den Dreh rum. Aber er kam ja wirklich, sag ich mal, deutlich jünger und jugendlicher daher, dann auch in seinen Worten. Aber das fand ich wirklich sehr, sehr nett und menschlich sehr, sehr schön. Und Zverev, der ja durchaus in solchen Pressekonferenzen oder auch solchen Speeches gar nicht mal schlecht ist, muss man sagen, dann mit der etwas senioreren Ausstrahlung natürlich kann er als Sieger extrem gut gönnen. Ja, muss er ja, fällt ja auch einfach. Aber das fand ich rund. Insofern finde ich das eigentlich schön oder treffend, Daniel, was du gesagt hast. Vielleicht ist es insbesondere auch in Deutschland so, dass die Leute ihn nicht lieben. Ja, also sie mögen ihn schon oder sie freuen sich vielleicht jetzt, dass ein Deutscher endlich mal wieder einen Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Aber dieser große Aufschrei sozusagen, dieses Wow, das hat mir in dem Sinne gefehlt, als dass ich, wenn ich heute Morgen meine Tageszeitung sozusagen auf dem iPad hochgeladen habe, also da waren andere Aufmacher. Natürlich war Zverev zu finden, aber jetzt nicht der Aufmacher in der Zeitung gleich vorneweg. Und das war bei Boris und Steffi sowieso anders. Aber auch bei Angie Kerber kann ich mich erinnern, da war das Titelbild, das erste vorne drauf war, ein buntes aus Australien mit einem Pokal und einem Lächeln. Und hier war es anders positioniert. Ich möchte das nicht überbewerten, aber es passt so ein bisschen, Daniel, in dein... Vielleicht lieben ihn die Leute nicht, aber sie mögen ihn. Ne?
Dann kommen wir vielleicht noch mal so ein bisschen zu dem Spielerischen, was uns da gestern geboten worden ist. Nun wurde Alexander Zverev ja auch schon während des ganzen Turniers gelobt, dass er seine Spielweise noch mal sehr drastisch jetzt auch bei den French Open angepasst hat. Dass er offensiver agiert, in vielen Situationen auch konsequenter versucht, in die Offensive zu wechseln. Aus meiner Sicht hat ihm das dahingehend natürlich auch viel gebracht, weil er bis zum Finale nur einen einzigen Satz verloren hat, weil wir ja eigentlich fast sagen können, das kennen wir so gar nicht von ihm, Henrike.
Ja, er hat sich das Beste für zum Schluss aufgehoben, kann man ja fast sagen. Ja, ich glaube, dieses Turnier hat einfach noch mal ganz deutlich gezeigt, dass Alexander Zverevs Problem nie oder nicht nur sein Spiel war, sondern am Ende vor allen Dingen sein Kopf. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gestern auch viel, ich habe mir den Zusammenschnitt seiner Pressekonferenz angesehen, habe mir einige so On-Court-Interviews, dann dingelst du da ja durch 30 Milliarden Fernsehstationen angesehen. Und ich fand ihn da sehr, sehr offen, auch wie er darüber berichtet hat, wie er sich gefühlt hat und dass er auch ganz offen war, dass er zwischendrin selber, glaube ich, auch so ein bisschen dachte so, scheiße, was mache ich jetzt? Und das fand ich auch einen interessanten Aspekt, dass man das halt einfach gesehen hat, wie viel es ihn gekostet hat. Ich glaube, es war schon für ihn eine enorme Leistung, sich dann da doch irgendwie über die Ziellinie zu tragen. Und das ist für mich einfach die größte Verbesserung, glaube ich, die man auch sehen kann, dass er jetzt diese zwei Wochen neben der, wie du sagst, spielerischen Verbesserung, dass er wieder aggressiver geworden ist, dichter an die Grundlinie geht, gerade auf der Vorhand deutlich stabiler geworden ist, war jetzt gestern nicht unbedingt sein absoluter Sahnetag auf der Seite, aber es war gut genug. Rückhand braucht man nicht drüber reden, die kann er im Schlaf mit, weiß ich nicht, angekettet. Er hat natürlich das ausgespielt, was er eh gut kann, physisch sehr gut zu sein. Ich fand gerade dann, wenn es lang ging, war er besser. Also die langen Ballwechsel war er einfach besser als Cobolli. Da hat man gemerkt, dass er das einfach gewöhnt ist, die so zu gehen. Und ich würde aber sagen, dass er gestern trotz all den Downs, die er drin hatte, nie halt diese, wie du vorhin sagtest, Tobi, dieses Ziel vor Augen verloren hat. Zu sagen, ich bin hier der Schmied meines Schicksals, ich kann das hier durchziehen und am Ende hat er eigentlich auf die Art gewonnen, wie er gerne mal gewinnt, dass er einfach der letzte Mann ist, der noch stehen kann.
Ja, und also du brauchst immer nur, das soll es überhaupt nicht schmälern, und nein, ich schmälere es damit auch überhaupt nicht, aber du brauchst halt auch das richtige Spiel für den Gegenüber, ja, in so einem Finale. Und ich fand schon, dass es neben den von dir erwähnten langen Ballwechseln, die Zverev haushoch gewonnen hat, die aber normalerweise eigentlich nicht die Ballwechsel sind, die ein Match entscheiden. Denn wir alle kennen die Statistiken, wenn man fleißig Tennis schaut, dass die meisten Ballwechsel halt zwischen 0 und 4, zwischen Doppelfehler 0, ja, und 4 Schlägen stattfinden und dann diese mittel- und mittellang und normalerweise die längeren jetzt nicht das Entscheidende sind, aber auf Sand natürlich ein bisschen anders. Und in dem Fall hier natürlich auch clever gemacht, ja. Also wir haben eine unglaubliche Anzahl von langen Ballwechseln gehabt. Da ist auch immer die Frage, wer kann wen da reinziehen. Wenn das Teil seines Planes war, dann muss man sagen, Chapeau, dass er den so umgesetzt bekommen hat. Und gleichzeitig waren dann, finde ich, auch bei Coboli in wirklich entscheidenden Phasen, waren schon ein, zwei eklatante Schwächen, wo ich sage, da hätte ein anderer Spieler Zverev die Ohren lang gezogen. Und zwar immer diese Bälle, die dann kurz ans Netz vorne kamen, also gerne der Gegenstopp. Dann kommt Coboli ran, vorne ist auch rechtzeitig da und schafft es nicht, den Ball in welcher Art und Weise auch immer an Zverev vorbeizuspielen, sondern die hatte ihm regelmäßig um die Ohren gehauen, diese Gegenstopps. Und gepaart natürlich mit dem ein oder anderen Smash, den er dann fast schon in Djokovic-Manier versetzt hat. Das waren nicht allesamt entscheidende Punkte, aber es war in einer Häufigkeit dann anzutreffen, gerade in der entscheidenden Phase des Matches, wo ich gedacht habe, ein anderer, beim anderen Spieler hätte da die Ohren lang gezogen bekommen, 12. Aber beim anderen Spieler hätte es diese Situation als solche vielleicht nicht gegeben. Deswegen will nur sagen, spielerisch finde ich, auch da kann man einen Hut vor Zverev nur ziehen, dass er all das, was er sich vorgenommen hat, dem man ja an der Grundlinie etc., alles konsequent und so gut es geht konsequent umgesetzt hat. Und damit schließe ich ab, Daniel, weil du das die Sektion sozusagen eingeleitet hast mit den 5 Sätzen. Die Zeiten, in denen Zverev in den ersten Wochen von Grand Slams uns mit 5 und langen 4-Satz-Matches beschenkt hat, die sind ja schon länger vorbei. Also das beizubehalten, da gut durch diese erste Hitzewoche sehr, sehr souverän durchzukommen und sich das Beste zum Schluss aufzubewahren. Vielleicht waren das die paar Restkörner, die in ihm noch waren, um dann eben diesen 5. Satz durchstehen zu können und am Ende da als Sieger vom Platz gehen zu können.
Was hat euch denn spielerisch eigentlich an ihm mehr überrascht? Dass man ihn häufiger am Netz sieht oder dass er einen zweiten Aufschlag mit teilweise irgendwie 189 km/h serviert? Henrike?
Ich muss ehrlich sagen, ich finde spielerisch, mich hat wirklich das Mentale viel, viel mehr beeindruckt. Weil er hat gestern okay gespielt. Und klar, für seine Verhältnisse, wenn man auch mal schon mal in live gesehen hat, wie er einknicken kann, dann, klar, muss man sagen, ist das gestern auch irgendwie, ist er da zusammen, hat er das alles zusammengehalten. Aber ich glaube, das finde ich, wenn man das zum Spielkönnen irgendwie dazuzählen will, das Level dann irgendwie auf dem nötigen Niveau zu halten, das es braucht, muss ich sagen, hat mich das am meisten beeindruckt und am meisten überrascht. Weil, wie gesagt, wie ich es vorhin gesagt hatte, ich hatte am Ende des 4. Satzes, hatte ich persönlich die Hoffnung nicht mehr so. Deswegen überstrahlt das für mich auch alles. Und all die anderen Dinge hat er ja bewiesen. Und finde ich, hat er die ganze Woche oder die ganze Zeit über, das ganze Turnier über bewiesen, dass er das irgendwie halten kann. Insofern muss ich zugeben, hat da für mich jetzt nicht so viel rausgestochen oder ist nicht so rausgestochen wie ja, einfach dieses wirklich Dasein. Ich hatte tatsächlich dann echt in dem Finale das erste Mal das Gefühl, dass er auch in dieser Position, die ihm da zuteil wurde, nämlich der Favorit zu sein, und da habe ich dann auch länger drüber nachgedacht, war er wirklich in diesen anderen Finals jemals so richtig ein Kontrahent, wo man so wirklich dran geglaubt hat, das zieht er jetzt, fand ich das viel beeindruckender. Deswegen, also ich kann da für mich nicht so viel spielerisch jetzt rauspicken, wo ich sage, oh, das ist mir jetzt besonders aufgefallen.
Was sagt der Hubert Hurkacz-Experte dazu?
Ja, genau, Daniel, du hast recht. Also mir ist das natürlich auch aufgefallen mit den zweiten Aufschlägen, mit den risikoreicheren Highspeed zweiten Aufschlägen. Übrigens nicht nur bei Zverev, sondern beim einen oder anderen Spieler in diesem Turnier auch an anderer Stelle. Und ich weiß es nicht. B, man müsste da mal reingehen und nochmal gucken, wann war das denn? Also passiert das randommäßig oder passiert das, folgt das einem Plan? Ich vermute inzwischen, dass es aufgrund der unglaublich guten Statistikerhebungen, dass es inzwischen Teile von Matchplänen gibt, wo Spieler, wenn sie damit arbeiten, und man hat das ein oder andere Mal gehört, dass auch die Familie Zverev inzwischen damit arbeitet und auch so etwas wie Gegnervorbereitung macht, dass es durchaus so etwas wie taktische Anweisungen geben kann oder taktische Vorhaben geben kann, die da heißen, wenn du, keine Ahnung, 40-15 oder 40-30 oder wie auch immer führst, da probier doch ab und zu mal den zweiten mit Vollkaracho durchzuschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass man sowas dank aller Auswertungsmethoden heute auch statistisch erheben kann, wie groß die Gefahr ist bei einem Spieler wie Alexander Zverev, wenn er mit 190 aufschlägt, im Doppelfehler zu enden, reine Mathematik, oder wie groß die Chance ist, aufgrund dieser unglaublichen Power, die du dann beim zweiten Aufschlag entwickelst, den Punkt viel, viel eindeutiger zu machen, anstatt in eine ausgewogene Rallye oder so zu gehen. Das kann man, bin ich mir ziemlich sicher, dass man das sehr gut simulieren kann und dass diese, in Anführungsstrichen, Gesetzmäßigkeit aber eben spielerindividuell ist. Ja, also, dass du nicht hingehen kannst und sagen, das gilt für jeden, sondern analysiere 5000 Ausschläge von Zverev und du wirst sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er mit diesem zweiten Highspeed-Ausschlag scheitert, bei X% liegt. Irgendwie sowas. Ja. Klingt jetzt sehr mathematisch, aber ich kann mir das nicht anders vorstellen und mag mir nicht vorstellen, und da ist Zverev auch nicht der Typ für, der einfach wild da drauf schlägt. Da kenne ich einen anderen, Alexander Bublik. Der macht das manchmal wirklich hohl, muss man sagen. Aber bei Zverev, das war alles so, ja, im positiven Sinne verkopft, ja, den Eindruck, ja, aber im positiven Sinne verkopft, fokussiert, einen ganz klaren Plan im Kopf, und zwar sehr, sehr ganzheitlich. Dieses Sinn heraus, ich schotte mich ab, es gab ganz, ganz wenig nur noch Infos oder Präsenz von Zverev außerhalb seiner Matches. Und ich glaube, dass das Gesamtpaket war, was ihn dann am Ende eben zu diesem ersten Grand Slam-Titel für ihn geführt hat.
Ein abschließendes Thema, was ich noch habe, das ist für mich dann auch so ein bisschen der Punkt, womit wir zumachen können. Er hat gestern mit diesem Titelgewinn aus meiner Sicht eigentlich mit den drei großen Nervthemen aufgeräumt, die ihn ganz besonders genervt haben, weil die natürlich immer wieder aufgekommen sind, immer wieder diskutiert worden sind. Das erste, klar, er wird niemals einen Grand Slam gewinnen, oder andere sagen, ja, der wird irgendwie nochmal einen gewinnen. Thema ist durch, muss er nie wieder was von lesen, er hat's geschafft. Punkt 2, er muss sein Spiel irgendwie verändern, er wird sonst nie was Großes gewinnen. Er hat sein Spiel verändert, er hat was Großes gewonnen, hat er abgeräumt. Der dritte Punkt, und ich glaube, da kommen wir da auch nochmal so ein bisschen zu seinem Team, dass er jetzt auch nie wieder was lesen muss von, er muss von Papa weg, wenn er mal irgendwas Großes gewinnen will. Hat er damit auch abgefrühstückt. Das ja, ist so ein Punkt, der mir abschließend halt nur einfiel.
Ja, hast du nicht Unrecht. Ich meine, er hat ein sehr, sehr großes Ziel erreicht, was alle Profi-Tennisspielerinnen und Tennisspieler vor Augen haben, zumindest für sich reklamieren, dass sie mal einen Grand Slam gewinnen wollen. Ich glaube, es ist damit noch mal klar geworden, wie groß die Währung Grand Slam einfach nach wie vor ist, weil Zverev hat ja jetzt nun bis dato keine schlechte Karriere gehabt. Auch im Vergleich zu anderen Spielern, die dann schon einen Grand Slam gewonnen hatten, war er ja doch objektiv der Bessere. Aber du hast halt einfach gemerkt, wie sehr dieser Sticker, dieses Bonbonchen, diese Kirsche auf der Torte, diese auch Wertigkeit, die damit einhergeht, für dich als Spieler, als Spielerin, einfach wie sehr das doch gefehlt hat. Weil, wie du es eben sagtest, mit diesem Grand-Slam-Titel, scheißegal, was jetzt noch kommt, ist die Diskussion beendet. Fertig. Wir brauchen uns nicht mehr darüber unterhalten, dass er ein exzellenter Tennisspieler ist. Nie wieder.
Ja, und da hat Tobi natürlich einen Punkt, der zu Anfang sagte, ja, ist das jetzt das Ende der Tennisproleten? Denn es ist ja in der Tat so. Also er hat uns damit jetzt ganz viele Themen genommen, die wir natürlich auch hier immer wieder mit auch einem gewissen Enthusiasmus natürlich aufgerollt haben, Tobi.
Ja, so nach dem Motto, gehen uns jetzt die Themen aus, dazu an anderer Stelle dann vielleicht irgendwann mal mehr, aber es, Henrike, du hast es gerade so schön gesagt, mit der harten Währung Grand Slam Titel, es ist eine der härtesten und auch wenn wir immer Phasen im Tennis hatten, die von einer Handvoll Spielern dann doch wesentlich geprägt wurden, so gab es insbesondere, und wir haben 8000 Mal drüber gesprochen, eben in den letzten 20, 25 Jahren jetzt eine Phase, die vielleicht dann doch ihresgleichen sucht. Ja, also wenn du sagst, in den 80er Jahren hat, keine Ahnung, Jimmy Connors und John McEnroe ein Abonnement auf den US Open Seat gehabt und ein Björn Borg Anfang der 80er auf die French Open, so war es im Großen und Ganzen dann doch immer noch mal durchmischter und dann kam mal Zwielander oder ein Ivan Lendl oder ein Boris Becker und. Aber eben genau diese letzten 20, 25 Jahre suchen ja ihresgleichen mit der Dominanz erst von Federer, Nadal, Djokovic und dann einer ja niemals vermuteten sehr, sehr schnellen Übernahme von einem Duo an der Spitze, die das im Großen und Ganzen alles unter sich ausgemacht haben und da durchstoßen zu können und anstelle von Alexander Zverev jetzt eben zu sagen, hey, ich habe das geschafft, das stimmt, das beantwortet sozusagen alle Fragen, die er sich immer hat stellen müssen, es beantwortet die Diskussion der Tennisproleten der letzten 7 Jahre rund um die Personalie Alexander Zverev und insofern ist vielleicht von heute an nach vorne gerichtet, werden es andere Fragen und Themen sein, die uns beschäftigen in diesem Podcast. Wir werden Alexander Zverev garantiert auch weiter verfolgen, aber ich bin mir sicher, dass was diese Themen angeht, Daniel, die du hier nochmal aufgeführt hast, dass wir da sagen können, Klappe zu, das war's.
Das ist richtig. Und ja, um uns hier so ein bisschen selber einen schönen Ausklang zu geben, würde ich sagen, schauen wir noch mal ein bisschen nach vorne. Und da komme ich mit einer ganz steilen These, Henrike. Nämlich mit seiner spielerischen Veränderung plus jetzt natürlich diesem neuen Selbstbewusstsein, dass er endlich diesen ersten Slam-Titel hat, kann er aus meiner Sicht auch Wimbledon gewinnen.
Ach Gott. Ich dachte, wir hätten das Thema Zverev jetzt erledigt.
Ja, wir müssen ja uns irgendwas Neues einfallen lassen, Tobi. Was soll ich denn machen? Ja.
Hör mal, das legt sich jetzt. Ich sehe es schon kommen, du ganz ehrlich. Ich sehe es schon kommen. Wir sind ja doch unseres Zeichens Deutsche, ne? Und nach dem Schock, wenn man den jetzt verarbeitet hat, dann sehe ich schon kommen, dass dann die irgendwann die Nächsten aus ihren Löchern gekrochen kommen und sagen, ja, jetzt muss aber auch einen zweiten gewinnen, weil einer ist eigentlich zu wenig. Ne?
Also, einer ist keiner.
Einer ist
und
keiner.
Und dann auch also, noch nur auf Sand. Nee.
Ich weiß nicht, ich sehe ihn da jetzt in, ich meine, der soll jetzt erstmal seinen Titel genießen. Ich glaube, das hat er sich verdient und es ist auch sehr vernünftig, dass man da dann mal auf die Bremse tritt und sagt, so, ich mache jetzt mal eine Woche ja nichts oder vielleicht noch zwei. Ja, Wimbledon ist nicht sein Geläuf, ist auch eine ganz andere Art zu spielen. Insofern würde ich das jetzt für eine steile These halten, dass er das direkt zieht, aber eins muss man sagen, er hat gestern bewiesen, dass er es über die Linie kriegt. Und dann muss man sagen, you never know.
Genau, denn wenn wir die Vergangenheit fortschreiben könnten, immer genauso wie sie gelaufen ist, dann würde die Vermutung nahelegen zu sagen, nee, er hat jetzt diese eine Chance genutzt und das war's. Aber wir wissen es eben nicht. Wir wissen nicht, wie Carlos Alcaraz nach Wimbledon, so ja im Moment der Plan, also nach der Rasensaison zurückkehren wird. Was ist denn wirklich bei den US Open? Ja, mit der dann entstandenen Wettkampfpause. Kann er das wiederholen, was andere Große vor ihm schon bewiesen haben, dass sie nach einer Verletzungspause zurückkommen und sofort ein Grand Slam Turnier gewinnen oder zu den Top-Favoriten gehören? Großes Fragezeichen. Wir alle hoffen natürlich, dass es nichts dauerhaft Ernstes ist, aber es ist auf jeden Fall mal ein Fragezeichen. Was ist, und wir müssen das Thema zumindest mal bis auf Weiteres offen lassen, was ist in New York, wenn es 35 Grad hat und Jannik Sinner in den vierten Satz muss? Also ist das Thema jetzt erledigt, nur weil jetzt Roland Garros vorbei ist, oder haben wir hier ein wiederkehrendes Problem, was er de facto bis dato noch nicht in den Griff bekommen hat. Man muss vielleicht nicht so hart hingehen wie André Agassi, der ihn da, glaube ich, ziemlich in die Pfanne gehauen hat. Ja. Insofern möchte ich mal sagen, es kann durchaus auch, vielleicht nicht unbedingt in Wimbledon, da sehe ich es nicht ganz so, aber es kann durchaus auch bei den nächsten, sagen wir mal, 4 bis 8 Grand Slams Konstellationen geben, wo ein Alexander Zverev plötzlich wieder im Finale steht. Das muss nicht zwangsläufig sein durch verletzungsbedingtes Ausscheiden, aber es kann sein, dass, keine Ahnung, bei Australian Open oder US Open bei heißen Bedingungen ihm ein Sinner gegenübersteht, der plötzlich dehydriert oder so. Also zu wünschen ist es ihm übrigens nicht, weder dem Sinner noch dem Alcaraz, das was am Handgelenk ist. Zu wünschen ist es auch Novak Djokovic, dass er irgendwann dann ja wahrscheinlich demnächst für sich das schöne und gute und wohlverdiente und ruhmreiche Ende seiner Karriere findet. Und zu wünschen wäre es Alexander Zverev, dass wenn er einen zweiten, dritten Fragezeichen-Titel rein kann, dass er das dann vielleicht auch mal auf dem Platz gegen Alcaraz oder einen Sinner hinkriegt. Ja? Also nicht qua Verletzung, sondern einfach direkt das Battle zu gewinnen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Grundsätzlich muss man sagen, dass die beiden anderen natürlich nach wie vor, bin ich der Meinung, spielerisch nochmal eine eigene Klasse für sich sind. Aber wer weiß schon, was die Zukunft bringt.
Wir werden sie erfahren, ganz automatisch. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir an dieser Stelle, bevor ich noch andere wilde Thesen aufstelle.
Mit dieser Weisheit des Tages hören wir auf.
Und ich würde sagen, schreibt uns gerne kontakt@tennisproleten.de, wenn ihr ja eure Eindrücke zu Alexander Zverev, zum Finale, zu diesem Titel mitteilen möchtet, dann gerne eine Mail oder über die sozialen Netzwerke. Tennisproleten findet man auf den gängigen Plattformen. Auch da könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren, und sonst kann ich schon so ein bisschen vorwegnehmen, dass wir wahrscheinlich dadurch, dass wir ja jetzt eigentlich erst am Montagabend die Folge der Vorwoche aufgenommen haben, gar nicht so lange brauchen werden, bis man uns wieder hört. Dann nämlich auch mit einem Gast. Da wird es dann auch, kann ich schon mal verraten, nochmal um Alexander Zverev gehen. Und sonst bleibt mir nur zu sagen, Henrike, Tobi, euch beiden vielen Dank. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.